kurz nach 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist eine verworrene Geschichte. So langsam neigt sie sich dem Ende entgegen. Heute die vorletzte Folge aus Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Gelesen von Gerd Westphal. Schriedermann und Nanda haben sich jeweils die Köpfe abgeschlagen. Und die schöne Sita hat sie ihnen wieder aufgesetzt, allerdings eben vertauscht. Daher der Titel. Und nun ist natürlich Holland in Not, wie man heutzutage sagen würde, in ihrer Ratlosigkeit, weil man natürlich nun nicht mehr genau weiß, wer eigentlich wer ist, ziehen die drei in den regengrünen Dankaka-Wald. Und dort lebt ein Einsiedler und Asket mit dem wunderbaren Namen Kamadamana. Und er soll als Außenstehender ein Urteil fällen über das, was die schwangere Sita nicht entscheiden konnte, nämlich wem gehört sie nun? Wer ist der Vater ihres Kindes? Ursprünglich mit Schriedermann verheiratet, sitzt dessen Kopf ja nun eben aus Versehen auf Nanda. So, ihre Geschichte kommentiert Kamadamana mit deutlichen Worten. Zwischen meinen vier Feuerbränden zur Sommerzeit ist besser auszuhalten als im Brodem eurer lebensdunstigen Geschichte. Tja, daraufhin erleben also Sita und Schriedermann, der nun über Nandas athletischen Körper verfügt, ein geradezu überirdisches Glück miteinander.
Wir haben der Lobpreisung von Sitas Eheglück den ersten Platz eingeräumt, wie auch Schriedermann sogleich nach seiner Verwandlung den Gedanken an die Vorteile, die seiner Eheliebsten daraus erwüchsen, allem Übrigen vorangestellt hatte. Sein Glück aber, wie sich versteht, entsprach vollkommen dem ihrigen und trug auf dieselbe Weise Paradieses Charakter. Nicht genug kann man die Lauschenden auffordern, sich in die unvergleichliche Lage eines Liebhabers zu versetzen, der in tiefer Verzagtheit von der Geliebten abließ, weil er gewahr werden musste, dass sie sich nach anderer Umarmung sehnte, und der nun, er selbst, ihr das zu bieten hat, wonach sie so sterblich verlangte. Indem man auf sein Glück die Aufmerksamkeit lenkt, fühlt man sich versucht, es noch über das der reizenden Sita zu stellen. Die Liebe, die Schriedermann zu Sumantras goldfarbenem Kinde ergriffen hatte, nachdem er sie im frommen Bade belauscht. Eine Liebe so feurig ernst, dass sie für ihn zu Nandas populärer Erheiterung die Gestalt einer Krankheit zum Tode und der Überzeugung, sterben zu müssen, angenommen hatte. Diese heftige, leidende und im Grunde zartsinnige Ergriffenheit also entzündet durch ein reizendes Bild, dem er jedoch sogleich die Würde der Person zu wahren bestrebt gewesen. Kurzum, diese aus der Vermählung von Sinnen, Schönheit und Geist geborene Begeisterung war, wie sich versteht, eine Sache seiner gesamten Selbstheit. Vor allem und in wesentlichem Betracht aber doch eine Sache seines brahmanischen, von der Göttin Rede mit Gedanken, Inbrunst und Einbildungskraft begabten Hauptes gewesen, welchem der ihm anhängende milde Körper, wie das in der Ehe deutlich geworden sein mochte, keine ganz ebenbürtige Gesellschaft dabei geleistet hatte. Nun aber ist man dringlich aufgefordert, das Glück, die Genugtuung einer Selbstheit nachzufühlen, der zu solchem feurig, fein und tief ernst veranlagten Haupt ein heiter, populärer Leib, ein Leib einfältiger Kraft gegeben wurde, welcher für die geistige Leidenschaft dieses Hauptes voll und ganz einzustehen geschaffen ist. Es ist ein zweckloser Versuch, sich die Wonnen des Paradieses, also etwa das Leben im Götterhain Freude, anders vorzustellen als im Bilde dieser Vollkommenheit. Selbst das Trübende vorerst, das dort oben freilich nicht vorkommt, macht insofern keinen Unterschied zwischen hier und dort, als es ja nicht im Bewusstsein des Genießenden, sondern nur dem des geistig Obwaltenden, dem erzählenden Bewusstsein angehört und also nur eine sachliche, keine persönliche Trübung mit sich bringt. Und doch ist zu sagen, dass es sich bald, sehr früh auch schon, ins Persönliche einzuschleichen begann. Ja, eigentlich von Anfang an auch hier seine irdisch einschränkende und bedingende, vom paradiesischen abweichende Rolle spielte. Es ist zu sagen, dass die schönhüftige Sita einen Irrtum begangen hatte, als sie den gnädigen Befehl der Göttin in der Weise ausgeführt hatte, wie es ihr passiert war. Einen Irrtum nicht nur, soweit sie ihn aus blinder Hast, sondern auch, soweit sie ihn etwa nicht ganz allein aus blinder Hast so ausgeführt hatte. Dieser Satz ist wohlbedacht und will wohl verstanden sein. Nirgends tut der welterhaltende Zauber der Maya, das Lebensgrundgesetz des Wahns, des Truges, der Einbildung, das alle Wesen im Banne hält, sich stärker und foppender hervor als im Liebesverlangen, dem zärtlichen Begehren der Einzelgeschöpfe nacheinander, das so recht der Inbegriff und das Musterbeispiel alles Anhangens, aller Umfangenheit und Verstrickung, aller das Leben hinfristenden, zu seiner Fortsetzung verlockenden Täuschung ist. Nicht umsonst heißt die Lust des Liebesgottes gewitzigte Ehegesellen. Nicht umsonst heißt diese Göttin die mit Maya Begabte, denn sie ist es, welche die Erscheinungen reizend und begehrenswert macht oder vielmehr sie so erscheinen lässt, wie ja denn auch in dem Worte Erscheinung das Sinnelement bloßen Scheines schon enthalten ist. Dieses aber wieder mit den Begriffen von Schimmer und Schönheit nahe zusammenhängt. Lust, die göttliche Gauklerin, war es gewesen, die den Jünglingen am Badeplatz der Durga, besonders aber dem begeisterungswilligen Sridaman, Sitas Leib so schimmernd schön, so ehrfurchtgebietend anbetungswürdig hatte erscheinen lassen. Man muss aber nur beobachten, wie froh und dankbar die Freunde damals gewesen waren, als die Badende das Köpfchen gewandt hatte und sie gewahr worden waren, dass auch dieses lieblich war nach Näschen, Lippen, Brauen und Augen, so dass nicht etwa die süße Figur durch ein hässlich Gesicht um Wert und Bedeutung gebracht würde. Nur hieran muss man zurückdenken, um inne zu werden, wie sehr versessen der Mensch nicht etwa erst auf das Begehrte, sondern auf das Begehren selber ist, dass er nicht nach Ernüchterung, sondern nach Rausch und Verlangen trachtet und nichts mehr fürchtet als enttäuscht, das heißt der Täuschung enthoben zu werden. Nun gebt aber Acht, wie die Sorge der jungen Leute, dass nur ja auch das Frätzchen der Belauschten hübsch sein möchte, die Abhängigkeit des Körpers nach seinem Maya-Sinn und Wert von dem Kopfe beweist, dem er zugehört. Mit Recht hatte Kamadamana, der Bezwinger der Wünsche, das Haupt für der Glieder Höchstes erklärt und darauf seinen Schiedsspruch gegründet. Denn in der Tat ist das Haupt bestimmend für die Erscheinung und den Liebeswert auch des Leibes. Und es ist wenig gesagt, dass dieser ein anderer ist, verbunden mit einem anderen Haupt. Nein, lasst nur einen Zug, ein Ausdrucksfältchen des Antlitzes ein anderes sein, und das Ganze ist nicht mehr dasselbe. Hier lag der Irrtum, den Sita im Irrtum beging. Sie pries sich glücklich, diesen begangen zu haben, weil es ihr paradiesisch schien und vielleicht im Voraus so erschienen war, den Freundesleib im Zeichen des Gattenhauptes zu besitzen. Aber sie hatte nicht vorbedacht und ihr Glück wollte es vorerst nicht wahrhaben, dass der Nanda-Leib in Einheit mit dem schmalnäsigen Sridaman-Haupt, seinen gedankensanften Augen und dem milden, fächerförmigen Bart um die Wangen, nicht mehr derselbe, nicht länger Nandas fröhlicher Leib, sondern ein anderer war. Ein anderer war er sofort und vom ersten Augenblick an nach seiner Maya. Nicht aber von dieser nur ist hier die Rede, denn mit der Zeit derzeit die Sita und Sridaman vorerst im Vollgenusse der Sinnenlust in unvergleichlichen Liebesfreuden verbrachten, wurde der begehrte und gewonnene Freundesleib, wenn man Nandas Leib im Zeichen von Sridamans Haupt noch als den Leib des Freundes bezeichnen kann, da ja nun eigentlich der ferne Gartenleib zum Freundesleib geworden war, mit der Zeit also, und zwar in gar nicht langer Zeit, wurde der vom verehrten Gattenhaupt gekrönte Nandaleib auch an und für sich und von aller Maya ganz abgesehen ein anderer, indem er sich unter dem Einfluss des Hauptes und seiner Gesetze nach und nach ins Gattenmäßige wandelte. Das ist gemeines Geschick und das gewöhnliche Werk der Ehe. Sitas schwermütige Erfahrung unterschied sich in diesem Punkte nicht sehr von derjenigen anderer Frauen, die auch binnen kurzem in dem bequemen Gemahl den ranken und feurigen Jüngling nicht wiedererkennen, der um sie freite. Das üblich Menschliche war hier aber doch besonders betont und begründet. Der maßgebliche Einfluss des Sridaman-Hauptes, der schon darin zutage trat, dass Sitas Eheherr seinen neuen Leib wie den früheren und nicht im Nanda-Stil kleidete, bekundete sich auch in der Weigerung, seine Poren, wie Nanda immer getan, mit Senföl zu tränken, denn er konnte von Hauptes wegen diesen Geruch durchaus nicht an sich selber leiden und mied das Kosmetikum, was gleich eine gewisse Enttäuschung für Sita bedeutete. Eine leichte Enttäuschung war es für sie vielleicht sogar, dass Sridamans Haltung beim Sitzen am Boden, wie kaum gesagt werden muss, nicht vom Körper, sondern von seinem Kopf bestimmt wurde und dass er also die populäre Hockstellung, die Nanda gewohnheitsmäßig eingenommen, verschmähte und seitlich saß. Das alles aber waren nur Kleinigkeiten des Anfangs. Sridaman, der Brahmanenenkel, fuhr auch mit dem Nandaleib fort zu sein, was er gewesen und zu leben, wie er gelebt hatte. Er war kein Schmied noch Hirt, sondern ein Vanidya und eines Vanidyas Sohn, der seines Vaters würdigen Handel betreiben half und ihm bei zunehmender Mattigkeit seines Erzeugers bald selber vorstand. Nicht führte er den schweren Hammer, noch weidete er das Vieh auf dem Berge Buntgipfel, sondern kaufte und verkaufte Mull, Kampfer, Seide und Zitz, auch Reisstampfer und Feuerhölzer, die Leute von Wohlfahrt der Kühe damit versehend, wobei er zwischenein in den Veden las. Und gar kein Wunder, denn so wunderbar sonst die Geschichte lauten mag, dass Nandas Arme bald an ihm ihre Wackerkeit einbüßten und dünner wurden, seine Brust sich verschmälerte und entstraffte, einiger Schmäher sich wieder ans Bäuchlein versammelte, kurzum, dass er mehr und mehr ins Gattenmäßige fiel. Sogar die Locke Glückskalb ging ihm aus. Nicht ganz, aber schütter wurde sie, so dass sie kaum noch als Krishna-Zeichen erkennbar war. Sita, sein Weib, stellte es mit Wehmut fest. Doch soll nicht geleugnet werden, dass mit der tatsächlichen und nicht bloß Maya-mäßigen Umprägung, die sich selbst auf den Farbton der Haut erstreckte, welche heller wurde, auch eine Verfeinerung und, wenn man will, eine Veredelung verbunden war. Das Wort in einem teils Brahmanen-, teils kaufmannmäßigen Sinne verstanden. Denn kleiner und feiner wurden seine Hände und Füße, zarter die Knie und Knöchel. Und alles in allem, der fröhliche Freundesleib in seiner früheren Zusammengehörigkeit die Hauptsache, wurde zum milden Anhängsel und Zubehör eines Hauptes, für dessen edelmütige Impulse er bald nicht mehr in paradiesischer Vollkommenheit einstehen mochte und konnte und dem er nur noch mit einer gewissen Trägheit Gesellschaft dabei leistete. Dies Sitas und Sridamans eheliche Erfahrung, nach den allerdings unvergleichlichen Freuden des Honigmondes. Sie ging nicht so weit, dass nun etwa wirklich und gänzlich der Nanda-Leib sich in den des Sridaman zurückverwandelt hätte, so dass alles beim Alten gewesen wäre. Das nicht. In dieser Geschichte wird nicht übertrieben, sondern vielmehr betont sie die Bedingtheit der körperlichen Verwandlung und ihre Beschränkung aufs allerdings Unverkennbare, um Verständnisraum zu schaffen für die Tatsache, dass es sich um eine Wechselwirkung zwischen Haupt und Gliedern handelte und auch das die Ich- und Mein-Gefühle bestimmende Shridaman-Haupt Veränderungen der Anpassung unterlag, die sich dem Natursinn aus dem Säfte-Zusammenhang von Haupt und Körper, der Wesenserkenntnis aber aus höheren Zusammenhängen erklären mögen. Es gibt eine geistige Schönheit und eine solche, die zu den Sinnen spricht. Einige aber wollen das Schöne ganz und gar der Sinnenwelt zuteilen und das Geistige grundsätzlich davon absondern, sodass sich die Welt in Geist und Schönheit gegensätzlich aufgespalten erwiese. Darauf beruht denn auch die vedische Väterlehre: Zweierlei Seligkeit nur wird in den Welten erfahren, durch dieses Leibes Freuden und in erlösender Ruhe des Geistes. Aus dieser Seligkeitslehre aber geht schon hervor, dass sich das Geistige zum Schönen keineswegs in derselben Weise gegensätzlich verhält wie das Hässliche und dass es nur bedingtermaßen mit diesem ein und dasselbe ist. Das Geistige ist nicht gleichbedeutend mit dem Hässlichen oder muss es nicht sein, denn es nimmt Schönheit an durch Erkenntnis des Schönen und die Liebe zu ihm, die sich als geistige Schönheit äußert. Und aus dem Grunde mitnichten eine ganz fremde und hoffnungslose Liebe ist, weil nach dem Anziehungsgesetz des Verschiedenen auch das Schöne seinerseits nach dem Geistigen strebt, es bewundert und seiner Werbung entgegenkommt. Diese Welt ist nicht so beschaffen, dass darin der Geist nur Geistiges, die Schönheit aber nur Schönes zu lieben bestimmt wäre, sondern der Gegensatz zwischen den beiden lässt mit einer Deutlichkeit, die sowohl geistig wie schön ist, das Weltziel der Vereinigung von Geist und Schönheit, das heißt der Vollkommenheit und nicht länger zwiegespaltenen Seligkeit, erkennen. Und unsere gegenwärtige Geschichte ist nur ein Beispiel für die Misslichkeiten und Fehlschläge, unter denen nach diesem Endziel gestrebt wird. Shridaman, des Bhavaputi Sohn, hatte versehentlich zu einem edlen Haupt, das heißt einem solchen, in dem sich die Liebe zum Schönen ausdrückte, einen schönen und wackeren Leib erhalten. Und da er Geist besaß, war ihm gleich so gewesen, als liege etwas wie Traurigkeit darin, dass das Fremde nun sein geworden und kein Gegenstand der Bewunderung mehr war. Mit anderen Worten, dass er nun selber war, wonach ihn verlangt hatte. Diese Traurigkeit bewährte sich leider in den Veränderungen, denen auch sein Kopf im Zusammenhang mit dem neuen Leib unterlag. Denn es waren solche, wie sie an einem Haupte vor sich gehen, das durch den Besitz des Schönen, der Liebe zu diesem und damit der geistigen Schönheit mehr oder weniger verlustig geht. Die Frage steht offen, ob dieser Vorgang sich nicht auf jeden Fall auch ohne den Leibestausch und rein aufgrund des ehelichen Besitzes der schönen Sita vollzogen hätte. Wir wiesen auf den Einschlag von Allgemeingültigkeit in diesem Geschick, das durch die besonderen Umstände nur verstärkt und zugespitzt wurde, ja schon hin. Auf jeden Fall ist es für den Lauscher mit sachlich beobachtendem Natursinn nur interessant. Für die schöne Sita aber war es schmerzlich und ernüchternd zu bemerken, wie ihres Gemahles einst so feine und schmale Lippen im Barte satter und voller wurden, ja sich nach außen kehrten und der Wulstigkeit nahe kamen, wie seine Nase, ehemals dünn wie Messerschneide, an Fleischigkeit zunahm, ja eine unleugbare Neigung zeigte, sich zu senken und ins Ziegenmäßige zu fallen und seine Augen den Ausdruck einer gewissen stumpfen Fröhlichkeit annahmen. Es war auf die Dauer ein Shridaman mit verfeinertem Nanda-Leib und vergröbertem Shridaman-Kopf. Es war nichts Rechtes mehr mit ihm. Der Vortragende ruft auch darum, und darum besonders, das Verständnis der Hörer für die Empfindungen auf, die Sita bei diesem Vorgang erfüllten, weil sie gar nicht umhin konnte, aus den Veränderungen, die sie an ihrem Gatten beobachtete, auf entsprechende Veränderungen zu schließen, die sich unterdessen an der Gesamtperson des fernen Freundes vollzogen haben mochten. Wenn sie des Gattenleibes gedachte, den sie in nicht gerade überseliger, aber heiliger und erweckender Brautnacht umfangen und den sie nicht mehr, oder wenn man will, da er nun der Freundesleib war, noch immer nicht besaß, so zweifelte sie nicht, dass die Maya des Nanda-Leibes auf jenen übergegangen. Sie zweifelte nicht, wo jetzt die Locke Glückskalb anzutreffen war. Mit aller Bestimmtheit vermutete sie aber auch, dass dem treuherzigen Freundeshaupt, das nun den Gattenleib krönte, eine Verfeinerung zuteil geworden sein müsse, wie sie derjenigen des vom Gattenhaupte gekrönten Freundesleibes entsprach. Und gerade diese Vorstellung, mehr noch als die andere, rührte sie tief und ließ ihr bald bei Tag und Nacht und selbst in ihres Eheherrn mäßigen Armen keine Ruhe mehr. Der einsam verschönte Gattenleib schwebte ihr vor, wie er im Zusammenhang mit dem armen, verfeinerten Freundeshaupt auf eine geistige Weise unter der Trennung von ihr litt, und ein sehnsüchtiges Mitleid mit dem Fernen wuchs in ihr auf, so dass sie die Augen schloss in Sridhamans ehelicher Umarmung und in der Lust vor Kummer erbleichte. Als ihre Zeit gekommen war, gebar Sita dem Sridhaman ihr Früchtchen, ein Knäblein, das sie Samadhi, will sagen Sammlung, nannten. Man schwenkte einen Kuhschweif über dem Neugeborenen, um Unheil von ihm abzuwehren, und tat Mist von der Kuh auf seinen Kopf zu verwandtem Zweck, alles wie es sich gehört. Die Freude der Eltern, wenn dieses Wort ganz am Platze ist, war groß, denn der Knabe war weder blass noch blind, aber sehr hellfarbig war er allerdings von Haut, was mit der mütterlichen Abstammung aus Kshatriya oder Kriegerblut zusammenhängen mochte, und war dazu, wie sich allmählich herausstellte, in hohem Grade kurzsichtig. In dieser Weise erfüllen sich Wahrsagungen und alte Volksüberzeugungen. Sie erfüllen sich andeutungsweise und etwas verwischt. Man kann behaupten, sie seien eingetroffen und kann es auch wieder bestreiten. Seines kurzen Gesichtes wegen wurde Samadhi später auch Andaka, das ist Blindling, genannt, und dieser Name gewann allmählich die Oberhand über den ersten. Es verlieh aber diese Eigenschaft seinen Gazellenaugen einen weichen und einnehmenden Schimmer, so dass sie noch schöner waren als Sitas Augen, denen sie übrigens glichen, wie denn überhaupt der Knabe keinem der beiden Väter, sondern aufs Allerentschiedenste seiner Mutter glich, die ja auch der klare und eindeutige Teil seiner Herkunft war, weshalb wohl seine Gestaltwerdung sich auf sie angewiesen gefühlt hatte. Demnach war er bildhübsch und sein Gliederbau erwies sich, sobald nur die krumme Zeit der besudelten Windeln vorüber war und er sich ein wenig streckte, vom reinsten und kräftigsten Ebenmaß. Sridhaman liebte ihn wie sein eigenes Fleisch und Blut, und Abdankungsgefühle, die Neigung, nun dem Sohn das Dasein zu überlassen und in ihm zu leben, zeichneten sich in seiner Seele ab. Die Jahre aber, in denen Samadhi Andaka sich lieblich herausmachte, an seiner Mutterbrust und in seiner Hängewiege, waren eben die, in denen die geschilderte Umprägung Sridhamans nach Haupt und Gliedern sich abspielte und die seine Gesamtperson dermaßen ins Gattenmäßige wandelten, dass Sita es nicht mehr aushielt und das Mitleid mit dem fernen Freund, in dem sie den Erzeuger ihres Knäbleins sah, überstark in ihr wurde. Der Wunsch, ihn wiederzusehen, wie er seines Teils nach dem Gesetz der Entsprechung geworden sein mochte, und ihm ihr reizendes Früchtchen vorzustellen, damit auch er seine Freude an ihm habe, erfüllte sie ganz und gar, ohne dass sie doch dem Gattenhaupt Mitteilung davon zu machen wagte. Darum, als Samadhi 4 Jahre alt war, schon anfing, überwiegend Andaka zu heißen und wenn auch nur trippelnd, laufen konnte, Schridaman sich aber gerade auf einer Geschäftsreise befand, beschloss sie, auf und davon zu gehen, um was es auch kosten möge, den Einsiedel Nanda ausfindig zu machen und ihn zu trösten. Eines Morgens im Frühjahr, noch vor Tag bei Sternenschein, legte sie Wanderschuhe an, nahm einen langen Stab in die Hand, ergriff mit der anderen die ihres Söhnchens, dem sie sein Hemdchen aus Kattun von Kalikat angezogen, und schritt einen Beutel mit Wegzehrung auf dem Rücken, ungesehen und auf gut Glück mit ihm davon, aus Haus und Dorf. Die Tapferkeit, mit der sie die Beschwerden und Fährlichkeiten dieser Wanderschaft bestand, legt Zeugnis ab für die entschiedene Dringlichkeit ihres Wunsches. Auch mochte ihr Kriegerblut, so verdünnt es war, ihr dabei zustatten kommen. Und gewiss tat das ihre Schönheit, sowie die ihres Knaben, denn jeder machte sich ein Vergnügen daraus, einer so liebreizenden Pilgerin und ihrem glanzäugigen Begleiter weiterzuhelfen mit Rat und Tat. Den Leuten sagte sie, dass sie auf der Fahrt und Suche sei nach dem Vater dieses Kindes, ihrem Mann, der aus unüberwindlicher Neigung zur Wesensbetrachtung ein Waldeinsiedel geworden sei und dem sie seinen Sohn zuführen wolle, damit er ihn belehre und segne. Und auch dies stimmte die Menschen weich, ehrerbietig und gefällig gegen sie. In Dörfern und Weilern bekam sie Milch für ihren Kleinen, fast immer bekam sie ein Nachtlager für sich und ihn in Scheunen und auf den Erdbänken der Feuerstätten. Oft nahmen Jute und Reisbauern sie auf ihren Karren mit für weite Strecken und bot sich keine solche Gelegenheit des Fortkommens. So schritt sie unverzagt, das Kind bei der Hand, an ihrem Stabe im Staube der Landstraßen, wobei Andaka zwei Schritte machte auf einen von ihren und nur ein ganz kurzes Stück der Straße mit seinen schimmernden Augen vor sich ersah. Sie aber sah weit hinaus in die zu erwandernde Ferne, das Ziel ihrer mitleidigen Sehnsucht unverrückt vor Augen.
Morgen früh um 8:30 dann die letzte Folge aus Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Diese Folge ab jetzt 7 Tage für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach den Worten von US-Präsident Trump besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. Trump äußerte sich nach dem Besuch seines Sonderbeauftragten Witkoff in Moskau. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Fachleute sind sich einig, die neuen Zölle werden der deutschen Wirtschaft zu schaffen machen, unter anderem den Autoherstellern und der Chemie- und Pharmaindustrie. Und auch die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland rechnet.
So, jetzt sind wir gerade in einem falschen Ton gelandet. Ich versuche das nochmal mit Katrin Schirwagen. Jetzt kommt sie.
Trump sagte auf die Frage einer Journalistin, ob Putin und der ukrainische Präsident Zelensky einem Treffen zugestimmt hätten, die Chancen dafür stünden gut, man habe aber noch nicht festgelegt, wo. Zuvor hatte Trump die europäischen Partner über das Gespräch